Wort Gottes für diesen Sonntag, Buch Ruth, Kapitel 1. Ruth, Kapitel 1. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und da sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehme und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deine Schwägerin nach. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Und dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen: Ist das die Naomi? Sie aber sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Zum Gebet und anschließenden Lied bitte ich Sie, aufzustehen. Gerne lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, stehen wir auf in deiner Gegenwart und wollen dir die Ehre, die Anbetung geben auch an diesem Morgen, an diesem Ort, in dieser Gemeinde. Wir schließen uns ein, die große Zahl derer, die rund um diese Erde deinen Namen heute in ganz besonderer Weise preisen. Und wir danken dir, dass du uns begegnet bist. Wir danken dir, dass du uns den Glauben geschenkt hast. Wir danken dir, dass du unser Herz berührt hast, dass du unser Leben angekommen bist. Was für ein absolutes Geschenk und Vorrecht. So dürfen wir jetzt schon dich singen, dich groß machen, dir vertrauen, mit dir unser Leben leben. Wir beten dich darüber an. Und natürlich wollen wir heute Morgen dir ganz besonders auch danken für diesen Ort und für dieses Haus und für dieses Werk und für diese Gemeinde, die du geschenkt und die du erhalten hast, auch für all das, was in diesen besonderen 20 Jahren passiert ist. Lobpreis, Anbetung, dir, Herr Jesus, dem Haupt aller Gemeinde. Und wir danken dir, dass du auch heute Morgen hier in unserer Mitte bist. Wir danken dir für die Wirksamkeit deines Geistes. Er regiert in deinem Wort, sodass dein Wort in unser Leben, in unser Herz, in unsere Persönlichkeiten hineinkommt. Segne du Rainer Wörth zur Verkündigung deines Wortes auch an diesem Morgen. Wir danken dir für unsere Kinder, die mit uns an diesem Ort sind. Wir bitten dich, dass du ihnen wohltust, dass du ihnen begegnest und dass du früh in ihr Leben hineintrittst und die Mitte ihrer Persönlichkeit wirst. Segne die, die sich auch an diesem Vormittag um sie kümmern. Wir legen dir unser Land und wir legen dir unser Volk hin. Wir legen dir die Verantwortlichen hin, in welcher Position und Lage auch immer. Und wir bitten dich von ganzem Herzen um ein Aufwachen für dich. Wir bitten dich um eine Gnade für dich, von dir, für uns. Wir bitten dich für deine Gemeinde, wo sie auch immer an diesem Tag auf dieser Erde lebt, bedrängt oder frei, klein oder groß. Regiere du, Herr. Und regiere du auch heute nach deiner Treue und deiner Zusage über dein Volk Israel. Ganz bewusst nennen wir immer und immer wieder auch den Namen deines geliebten Volkes vor dir, unserem Gott. Wir danken dir, Herr, dass du hier in unserer Mitte bist. Wir beten dich an. Du bist da. Wir versammeln uns zu dir. Amen.
Ja, wir haben vor einigen Wochen den Start ins Buch Ruth gemacht und ich weiß nicht, wie gut Sie sich noch erinnern. Das Buch Ruth spielt ja am Ende der Richterzeit, einer ganz speziellen Zeit, die ein Ausleger treffenderweise so charakterisiert: Es geht hier um die Kanonisierung des Volkes Gottes. Also immer wieder dieser Abfall, immer wieder Götzendienst, zurechtbringende Gerichte Gottes, dann werden sie wieder zurückgebracht auf den Weg, aber sie fallen immer wieder ab. Und nun, das Buch Ruth spielt am Ende der Richterzeit, einige Jahrzehnte vor der kommenden Königszeit, das hat auch eine prophetische Bedeutung. Und zu diesem geistlichen Niedergang des Volkes gehört auch der persönliche Niedergang der Familie Elimelechs. Denn wir haben betrachtet, ich erinnere Sie noch einmal daran, dass Sie ja nicht einfach nur so gegangen sind, um Ihr Vermögen zu sichern, sondern dass es im gewissen Sinn auch ein Weg ohne Gott war und gegen Gott war, einfach ins Ausland zu gehen. Denn die Verheißungen für das Volk Israel im Alten Bund sind auch gebunden an das Land Israel. Und wir haben gesagt, nicht nur Volk, sondern auch Land ist erwählt. Das spielt auch in der heutigen Frage Israels eine Rolle. Dazu haben sie heidnische Frauen geheiratet. Auch das war ein Fehler. Nicht, weil Gott gegen die Heiden etwas hätte. Er liebt alle Menschen. Aber er sagt nicht, du kannst mir nicht dienen. Und dann sozusagen die in die engste Gemeinschaft mit dir hineinnehmen, die nicht auf meiner Spur laufen, die vielleicht sogar gegen meine Spur sind. Das geht nicht. Und das geht auch in der neutestamentlichen Gemeinde nicht. Aber auch im Land des Fluches, auch dass sie geistlich hinabgestiegen sind, können sie ihren Wohlstand nicht bewahren, sie verarmen. Eine Heimsuchung Gottes, das wird uns bei der nächsten Einheit beschäftigen, gibt positive und gibt strafende Heimsuchung. Das ist eine Heimsuchung im wahrsten Sinne des Wortes Gottes in diesem Land des Fluches. Und dann kommt es noch viel härter, die Hauptverantwortlichen, die Häupter der Familie sterben. Elimelech, der Patriarch der Familie, Machlon und Kilion, und es bleiben übrig die beiden Schwiegertöchter Orpa und Ruth und Noomi, die Frau von Elimelech. Ja, das ist ein sehr hartes Gericht und man kann diese Gerichte auch nur verstehen, wenn man weiß, was in 1. Samuel 2, Vers 7 steht. Die Hanna betet das: Der Herr führt in den Sheol, also ins Totenreich hinab, aber auch wieder herauf. Also was für uns die absolute Grenze ist, das absolute Ende, ist es für Gott nicht. Ein Fehlschluss, den man aus dem Humanismus in die Bibel legt, mit dem Tod ist alles aus, das ist einfach nicht wahr. Aber Gott ordnet auch Tod an, er vollzieht das Gericht. Übrigens, ich habe das, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, gibt es das auch im Neuen Testament, weil manche so meinen, ja, es wäre jetzt ja alles anders. Ich erinnere an die Geschichte von Ananias und Sapphira, die tot umgefallen sind, meines Erachtens trotzdem gerettet blieben und im Glauben waren, aber als Gericht Gottes erfahren haben, als Erziehungsweg Gottes, das vorzeitige Lebensende. Und ich erinnere an 1. Korinther 11, wo der Apostel Paulus sagt, weil die Korinther in unwürdiger Weise das Mahl genommen haben, was immer das jetzt nun genau gewesen sein mag, nicht unser Thema. Deswegen, hören Sie gut zu, sind etliche unter euch krank und manche auch entschlafen, also gestorben. Vorzeitiges Abberufen aus diesem irdischen Dienstbereich. Das gibt es also sogar im Neuen Testament. Jetzt geht die Geschichte aber weiter, übrigens die ganze Bibel hängt natürlich innerlich zusammen und man bringt das auch zum Ausdruck mit einer Formulierung. Ich sehe Barbara als Germanistin, wo du bestimmt einen roten Strich gemacht hast, wenn jemand im Aufsatz immer mit und weitergeht, mit und. Das ist eigentlich sprachlich sehr schlecht, nicht? Ach ja, na lass mal das jetzt, die Diskussion. Ja doch, ist sehr schlecht, so war das. Gut. Aber in der Bibel hat es einen tiefen Sinn, man nennt das das Waff Copulativum, da haben Sie mal so einen Fachbegriff gehört, Waff heißt einfach und. Und das soll zum Ausdruck bringen, dass die Geschichte, die jetzt erzählt wird, eine wahre Geschichte, an der geistliche Wahrheiten deutlich werden, verzahnt ist mit dem, was vorher geschehen ist. Und das wiederum verlinkt und verzahnt mit dem, was vorher geschehen ist. Und so ist das Buch Richter das Buch des Abfalles und der Antwort Gottes darauf, aber das Buch Ruth, die Geschichte der Familie, ist ein Buch der Hoffnung, wie wir heute sehen werden, ein Buch der Umkehr und dadurch, weil man durch das Tor des Lebens geht, zu Gott umkehrt, ein Buch der Hoffnung. Es endet praktisch mit einer wunderbaren Öffnung, das Leben bekommt wieder Raum, das Leben bekommt wieder Platz, es gibt wieder Nachwuchs, es steht David im Raum, der für den großen Erlöser, letztendlich Jesus Christus, aus der Linie Davids steht. Naomi, das haben wir auch schon gesagt, ist ein prophetisches Modell für Israel am Ende der fast 2000-jährigen Diaspora-Zeit, als es wieder nach Eretz Israel zurückkehrt. Und ich werde nicht müde zu sagen, weil das immer so rauf und runter diskutiert wird. Wir haben ja in evangelikalen Kreisen, und das ist so wichtig, das Thema am Mittwoch, das dann eben unser Bruder behandeln wird, Schrifttreue. Wir haben wirklich eine Zeit, wo man sagen muss, Laodicea lässt grüßen. Und dieser Abfall, der geht jetzt auch mitten hinein ins evangelikale Lager. Das ganze Wortpassagen als nicht mehr Gottes Wort und so weiter bezeichnet werden. Und auch die, die überhaupt eine Israel-Schau haben, auch da fängt es an, so langsam zu bröckeln, dass sie sagen, ja, aber das ist ja jetzt irgendwie alles im Fleisch und das, die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Schauen Sie, wir haben, wenn ich es mal aus meiner Sicht sagen darf, wir haben drei Phasen in der Beziehung der Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus mit Israel. Die eine Phase ist ganz am Anfang. Die erste Gemeinde war ja rein judenchristlich. Vergessen wir. Wir denken immer von unserer Seite her. Aber umgekehrt war, der Start war judenchristlich, dann kamen Heiden dazu. Das war eine gewisse Übergangszeit. Und dann kommt eine lange Zeit, wo die Synagoge in das Beiseitesetzungsgericht gegangen ist. Und jetzt leben wir aber auch nicht mehr in diesem Beiseitesetzungsgericht, sondern wir leben wieder in einer Parallele praktisch zum Anfang, wo es wieder anfängt, Gott wieder anfängt, sein Volk zu sammeln. Naomi kehrt heim, sie kehrt leer aus Auschwitz, aus den Trümmern und den rauchenden KZ-Städten zurück in ein karges Land. Sie kehrt leer und bitter zurück, aber ein neuer Abschnitt beginnt. Und jetzt haben wir heute wieder eine messianische Gemeinde, wenn sie auch klein ist, und viele messianische Juden auch außerhalb des Landes leben. Und wir haben parallel eine Gemeinde und wir gehen zur Wiederkunft Jesu Christi zu. Das muss man ganz klar unterscheiden und nicht immer sagen, wir sind ja irgendwo hier mittendrin. Und das ist sehr wichtig und deswegen sage ich auch, und das ist mit ein Grund, warum ich dieses Buch gewählt habe zur Auslegung, die Ruth ist ein Modell für Glaubende, ich sage nicht unbedingt die Gemeinde, das wollen wir nochmal offen lassen, aber für Glaubende, die in den letzten Tagen, wenn Israel anfängt heimzukehren, weil sie gehört haben, der Herr hat sich seines Volkes wieder erbarmt und angenommen. die sich zu Israel halten und sogar im Gericht den Weg bereit sind mitzugehen. Denn die Ruth, die hält ja schon zu Naomi, als sie noch unterm Gerichtsweg war, als sie verarmt sind, als die Männer gestorben sind. Sie ist ja, und das werden wir gleich noch sehen, ja nicht mitgegangen, weil sie gesagt hat, toll, wenn ich mich an Naomi halte, dann geht's mir gut. Sondern im Gegenteil, es war ein Mittragen und dann aber auch ein Mithinaufsteigen, mitgesegnet werden durch den Boas, der ja den Christus symbolisiert. Ja, also das Buch Ruth ist nicht nur das Buch der Güte, der Chesed Gottes, der doppelten Heimsuchung, aber immer mit dem Ziel zu retten, sondern es ist auch das Buch der Umkehr. Im Hebräischen heißt das Wort Schuf, umkehren, und Tshuva. Tshuva, das ist ein ganz stehender Begriff im chassidischen Judentum, im orthodoxen Judentum. Umkehr. Und wenn Sie das mal so rein statistisch betrachten, das hilft ja immer, denn die Worte, die in der Heiligen Schrift verwendet werden, die sind nicht zufällig. Glauben ja, es ist Gottes Wort. Und wenn Sie das so mal betrachten, wie oft kommt dieser Begriff umkehren, Umkehr vor, dann müssen Sie feststellen oder werden Sie feststellen, dass vor allem zwei Bücher, gemessen am Umfang des Buches, besonders mit der Umkehrbotschaft herausragen. Das ist Jeremia. Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, warum Jeremia. Jeremia war kurz vor der babylonischen Gefangenschaft, kehrt um, sonst ist der Untergang beschlossene Sache. Kehrt um. Und das ist dann erstaunlicherweise auch das Buch Ruth. In diesem kleinen Büchlein wird 16 Mal von Umkehren gesprochen. Und davon 13 Mal im ersten Kapitel. Das erste Kapitel ist das Buch, ist das Kapitel der Umkehr. Allerdings leider auch der Umkehr von der Umkehr. Also unsere Außenministerin würde sagen, eine 360-Grad-Wende machen, ne? Also einmal im Kreis. Denn die Opa, die kehrt ja um und kehrt wieder um und damit ist sie wieder auf der alten Spur. Das Buch der Umkehr, der Tshuva. Da marschieren drei los, äußerlich und auch innerlich, aber nur zwei kommen an. Ruth zieht diese Lebensentscheidung durch, Opa kehrt auf halbem Weg um. Im ersten Kapitel des Buches Ruth fallen die Grundentscheidungen. Da wird, wie der Schweizer sagen würde, da wird die Sache aufgegleist, ja, also auf eine Spur gesetzt. Kapitel 2, 3 und 4 sind nur noch Folgeerscheinungen und Reaktionen und auch die Hand Gottes natürlich auf die Grundentscheidungen, die im ersten Kapitel fallen. Und im gewissen Sinn haben wir bei der Umkehr und bei der Umkehr von der Umkehr zwei verschiedene Wege, den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Wir kennen ja vielleicht alle noch diese, bei der Oma hing da so ein Bild und wo im Pietismus war das eine Zeile, ich weiß nicht, 19., 20. Jahrhundert, da der breite Weg, das ist so interessant, was die Leute da hingeschrieben haben, was alles breiter Weg ist. Und der schmale Weg, das sind dann nur ganz wenige. Der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Ruth war im Vertrauen auf Gott, man könnte auch sagen, im Glauben bereit, den menschlich unsinnigeren Weg zu gehen. Orpa ist der menschlichen Logik, die ihr von Naomi vorgestellt wird, gefolgt und blieb in ihrem Land und letztlich auch bei ihrem Glauben. Also ich habe mir das Wort notiert, die Opa ist ein geistlicher Rohrkrepierer. Ein bisschen hart formuliert. Aber ich denke, sie symbolisiert auch damit eine Gruppe, die einen Anfang macht und dann doch nicht durchzieht. Vielleicht die Gruppe, die nach Lukas 8 beim vierfachen Wortsamen auch einen Start macht, aber dann doch von Gott abfallen kann. Ich glaube nicht, dass sie wiedergeboren sind, diese Leute, die da beschrieben werden beim vierfachen Wortsamen, der ausgestreut wird, und die zweite Gruppe nimmt es ja mit Freuden an, aber dann gibt es Schwierigkeiten und dann kehren sie wieder um und lassen es. Ich glaube, in dem Stadium des Bekehrt, des Erleuchtetseins, so will ich das mal nennen, kann man wirklich noch abfallen, ganz abfallen von Gott. Aber die dritte und die vierte Gruppe, obwohl die dritte Gruppe keine Frucht bringt, die ist aus meiner Sicht wiedergeboren. Und da, glaube ich, kann man nicht mehr abfallen. Also so sehe ich die Dinge und in gewissem Sinn ist Orpa hier auch ein Vorbild. Also Orpa macht einen Anfang und kehrt dann doch wieder um. Das Vernunftsargument der Naomi. Siehe, deine Schwägerin, sagt die Naomi zu Ruth, deine Schwägerin, also Orpa, ist umgekehrt zu ihrem Gott und ihrem Volk. Nun, das Wort Elohim ist eine Mehrzahlform. Man müsste hier mit der Elberfelder besser und Schlachter übersetzen, zu ihren Göttern. Sie ist also, es war nicht nur eine geografische Entscheidung, es war auch eine Entscheidung gegen Gott. Und das ist sehr wichtig, aber die Ruth blieb dabei, also ich wiederhole mich da, auch gegen die Logik, denn sie hat menschlich gesehen nichts zu erwarten gehabt. Aber sie ging im Glauben. Sie ging im Glauben. Wissen Sie, nach Israel steigt man immer hinauf. Deswegen heißt auch das hebräische Wort für Einwanderung Aliyah hinaufsteigen oder hinaufstieg. Obwohl, wenn einer aus Nepal vom Himalaya kommt, dann kann er nicht unbedingt auf diesen 800 Meter Berg oder 760 Meter Berg, einen Tempelberg hinaufsteigen. Aber es ist geistlich auch zu verstehen. Ich meine, in Israel selber steigt man natürlich auch ein Stück weit auf nach Jerusalem, auf den Tempelberg hinauf. Aber zu Gott geht's nach oben. Und wenn man Gott verlässt, dann steigt man hinab. Denken Sie etwa an die Geschichte des Jona, der floh vor dem Angesicht des Herrn, weil er nicht mit ihm einverstanden war. Da heißt, er ging, galiläisches Hochland, nach Jaffo hinab. Er stieg in den Schiffsbauch hinab. Dann ist er unfreiwillig oder auf Verlangen hin von ihm hinab ins Meer geworfen worden, dort hinab in den Fischbauch und vielleicht sogar die Seele hinab in den Scheol. Aber mit Gott steigt man hinauf. Es ist Alia in das Land des Segens. Das ist heute natürlich das Angesicht Gottes. Wir müssen nicht mehr in ein bestimmtes Land, sondern wir müssen zu dem, der das Fleisch gewordene Wort ist, der die Erlösung bewirkt hat, zu Jesus. Dann steigt man innerlich hinauf, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass es einem in diesem Leben gleich besser geht. Aber aufs Ganze gesehen ist ein Aufstieg, der Jesusweg, zu Jesus gehen. Also schauen wir uns mal Tshuva an. Umkehr, das Wort Buße, das ist ja nicht so sehr beliebt. Es gibt ja Worte, die kommen so gut wie nie mehr, gar nicht mehr vor im modernen Sprachgebrauch. Nicht nur, weil sie altertümlich sind, sondern auch die Sache. Umkehren, einen Fehler machen. Also ich weiß ja nicht, wie sehr Sie Ihr Navigationsgerät lieben. Es gibt ja Männer, die wollen keine Frauenstimme haben, weil sie sagen, im Auto lasse ich mir von einer Frau nichts sagen. Ich habe eine Luise, die ist auch ganz nett, aber manchmal bockt die rum. Und das Blöde ist, dass sie dann auch noch recht hat. Nicht immer, aber meistens. Und dann sagt die, wenn ich mich verfahren habe, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Nervt furchtbar. Manchmal sage ich auch, halt die Klappe, Luise, ich will jetzt nicht wenden. Nutzt aber nichts. Die einzige Möglichkeit, zum Ziel zu kommen, ist, bitte wenden. Und das ist nichts Antiquiertes, das ist etwas Urevangelisches, etwas, was absolut in das Leben jedes glaubenden Menschen gehört. Eine einmalige Hinwendung und Umwendung zu Christus, aber immer wieder jeden Tag fast, hätte ich gesagt, neu. Bitte wenden. Und vielleicht bist du heute Morgen nur hier, weil Gott dir in einer Sache sagt, bitte wenden. Bitte wenden. Metanoia, das griechische Wort, heißt eigentlich, dass man mitdenkt. Buße, ja, aber mitdenken. Gott sagt, denk doch mal nach, nimm mal meine Gedanken auf. Deswegen brauchen wir das Wort, deswegen brauchen wir die Gemeinschaft mit gläubigen Menschen, weil sie uns in das Denken hineinführen, das Gott hat. Und man denkt dann mit, dann denkt man um, dann denkt man neu. Und das muss natürlich auch Konsequenzen haben. Martin Luther hat in der ersten These seiner 95 Thesen 1517 formuliert, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, so der Reformator, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Und ich weiß nicht, ob Sie beachtet haben, in Idea Spectrum dieses Eingangswort von Stefan Holthaus, der vor 14 Tagen hier in unserer Mitte war, der Rektor der Freien Theologischen Hochschule. Er hat da geschrieben, Umkehr ist alternativlos. Der Ruf zur Umkehr, so Holthaus, bestimmte die Predigten unseres Messias. Jesus fasste seine eigene Bestimmung sogar einmal so zusammen, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und dann sagt er, wir sind super vorsichtig und feige. Was ist doch was dran? Ab dieser Tage bei Jeremia bin ich bei meiner Bibellese so durch die ganze Bibel durch. Und da habe ich noch nie beachtet, obwohl ich schon 50 Mal gelesen habe, dass Gott zu Jeremia sagt, der noch relativ jung war und dann auch sehr verzagt, weil das ganze Volk und alles stand gegen ihn und hat sehr darunter gelitten. Und da muss er eine Phase gehabt haben, wo er etwas untreu geworden ist. Das schließe ich daraus, dass er von Gott gesagt bekommt, sage du aber nicht nichtige Worte, sondern mein Wort und ich will mit dir sein. Da habe ich gedacht, das ist ja ein Dienstauftrag. Das ist ja ein Dienstauftrag für uns. Du aber sage mein Wort. Nicht, was die Leute hören wollen. Nicht, was die Gemeinde hören will. Du aber sage mein Wort, so wie ich es dir zeige. Natürlich muss man da im Gespräch bleiben. Die Art, die richtige ist, ob der Inhalt immer stimmt, auch korrekturbereit sein. Aber das ist so wichtig, dass wir doch diesen Dienstauftrag gehorchen und dass wir sagen, egal wohin die Masse sich bewegt oder der Trend oder der Zeitgeist, du aber sage Gottes Wort. In Liebe und in Barmherzigkeit, aber auch in Klarheit. Also und auch Stefan Holthaus ist der Meinung, wir wären super vorsichtig und feige. Der Ruf zur Buße ist heute vielerorts verstummt. Von kaum einer Kanzel ertönt noch die Umkehrbotschaft. Wir sind super vorsichtig geworden, wollen niemanden vor den Kopf stoßen. Im Meer der vielen aktuellen Themen gerät die alte Kernbotschaft des Glaubens in Vergessenheit. Kehrt um und lebet. Kehrt um zu Jesus. Also, das ist sehr wichtig, auch im Judentum. Tshuva wird üblicherweise so eine Definition wie Chassidismus nicht nur verstanden als Umkehr und Rückkehr, sondern zum ursprünglichen Zustand zurückzukommen. Und da können wir sagen, ja, eigentlich ist die ganze Bibel ein Aufruf zur Tshuva, denn der Mensch hat ja sich von Gott abgewandt. Und die ganze Bibel, und in Sonderheit natürlich im Neuen Testament, kehrt um, ist ein Aufruf, sich Gott und dem jetzt uns geoffenbarten Angesicht Gottes Jesus Christus zuzuwenden. Umzukehren, zuzuwenden. Das ist die Grundbotschaft und das hat auch Ruth und Nomi getan. Nomi natürlich, damalige Zeit, mit der Rückkehr ins Land und auch der Bundestreue, die sie wieder neu aufleben lassen hat vom Sinai-Bund. Gerhard Meyer sagt bei den Sendschreiben, er sagt, das ist so die Grundtenor der Sendschreiben. Norbert Rose und ich werden ja in einigen Wochen ein Seminar darüber haben. Buße, das Tor zum Leben. Buße, das Tor zum Leben. Zu Gott umkehren, das gibt Leben. Also, das tun die beiden. Ja, aber wie macht das jetzt Ruth? Ruth, in der damaligen Zeit, die Treue zu dem einzig wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kann sie nur umkehren, indem sie sich zu Israel hält, dem Gottesvolk. Denn das war das Zentrum und der Offenbarungsort Gottes. Und im Tempel hat ja der Herr sogar gesagt, deswegen ist dieser Berg auch heute so umstritten, ich will meinen Namen dort wohnen lassen. Nicht nur für Israel, sondern für alle Völker. Und dort soll auch für alle Völker gebetet und dort sollen alle Völker auch eine Begegnung haben können. Also sie geht in ihrer Tshuva mit Nomi. Es ist ein echtes Wunder, muss man sagen, denn menschlich gesprochen war das total schlecht. Mit einer völlig verarmten, offensichtlich unter dem Gericht ihres eigenen Gottes stehenden Frau in ein fremdes Land zu gehen. Aber sie kehrt nicht nur einfach in dieses fremde Land und es ist auch nicht nur eine Treue ihrer Schwiegermutter Nomi gegenüber. Das wäre ja schon gut. Sondern es heißt ja in unserer Passage, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das war ihre wahre Motivation. Und Boas sagt es etwas später, es ist alles genau berichtet worden, Verse 16 und 17 im zweiten Kapitel, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Und jetzt hören Sie zu. Der Herr, Yahweh, vergelte dir dein Tun und den Lohn, und dein Lohn möge ein voller sein vom Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist. Da wird es deutlich, das war ihre innerste Motivation, Gott zu suchen, Gott zu dienen. Gott hat ihr durch den Kontakt mit der Familie, übrigens auch ein tiefes Geheimnis, Israel in der Diaspora, in der Verwerfung, führt der Fall Israels zum Heil für die Völker. Also durch den untreuen Weg der Familie Elimelech, Israels, kommt die Nomi zum Glauben, kommt die Ruth zum Glauben und geht dann mit Israel. Und sie will Gott dienen, dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und ich will nicht nochmal betonen, das ist heute eben, indem man sich zum Angesicht Gottes bekehrt. Man muss nicht nach Israel. Das heißt geschichtlich einen Schritt weiter. Aber natürlich dürfen wir uns auch zu diesem Volk der Wahl stellen und sollen es sogar. Paulus lobt die Thessalonicher, Götzendiener, wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Also ist eine wunderbare Sache, diese Treue. Und wir haben auch gesagt, das Buch Ruth ist das Buch der Chesed Gottes, der Güte, der Treue, der Freundschaft, der Liebe, der Verbundenheit, der Gnade. Chesed ist ein ganz umfassender Begriff der Zuwendung, des zu jemandem Stehen. Und die wird deutlich, indem Gott menschliche Werkzeuge hat, die das ausüben. Und da ist die Ruth. Die Ruth ist die personifizierte Chesed Gottes. Und der Boas. Und sie erbarmen sich. Ich hatte gestern ein Telefonat mit jemandem aus Berlin, der beim israelischen Botschafter Ron Prosor eingeladen war und ihm auch so ein bisschen aus seiner Geschichte erzählt hat und warum er denn zu Israel und so steht. Und er sagte, ich hoffe, ich verrate hier jetzt kein Geheimnis, aber Sie wissen ja auch gar nicht, wer es ist, Ron Prosor hat durchleuchten lassen, dass es so einsam für sie wird und auch so schwierig geworden ist in Deutschland. Fällt auf. Nun reicht es ja nicht, wie im damaligen Götzendienst, dass Ruth einfach so äußerlich umgekehrt war. Also die Diktaturen und die Autokratien dieser Welt und auch die Götter dieser Welt, denen genügt ein formales Bekenntnis. Ob du mit dem Herzen dabei bist oder nicht, spielt keine Rolle. Schauen Sie, im Nationalsozialismus, da haben auch die Nazis gewusst, die Nazigrößen, dass viele eigentlich nicht von Herzen hinter ihrer Sache stehen. Das war aber egal, solange sie den Hitlergruß gemacht haben, den Fahneneid geleistet haben und äußerlich mitmarschiert sind. Das genügt. Selbst Nebukadnezar sagt, die drei Freunde im Feuerofen sagen ihm, ja klar, wir dienen deinem Gott nicht. Trotzdem sagt er, wenn ihr niederfallt und anbetet, dann will ich euch gehen lassen. Obwohl er ja sagen muss, ja wenn, dann machen die doch das nur, um ihr Leben zu retten. Aber das genügt der Welt. Der Teufel will dich nur äußerlich haben. Die Herzen sind ihm egal. Das ist beim wahren Gottesdienst genau das Gegenteil. Gott hasst äußeren Ritus, herunterplappern von Gebeten, einfach Zeremonien machen, einfach Liturgie oder äußere Handlungen ohne Herzensbeteiligung. Er sagt zum Beispiel in Amos 5, Vers 21, ich hasse eure Feste, eure Festversammlung. Ja, aber Herr, das hast du doch selber angeordnet. Ja, schon, aber nicht so. Ich hasse eure Feste. Eure Opfer missfallen mir. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Gott freut sich über Opfer, Gott freut sich über Lieder, Gott freut sich über Festversammlungen. Aber die Bedingung, dass das wirklich im Sinne Gottes ist, ist eine Herzensbeziehung. Denn der Hebräerbrief sagt es uns klar, ohne Glauben kann niemand Gott gefallen. Und Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Das heißt, ich wende mich von Herzen zu und Gott will das Herz und dann freut er sich auch. Aber ein leerer Ritus, einfach eine Handlung, so wie im Götzenkult der damaligen Zeit, der Götterwelt üblich, das genügt nicht. Und das ist bei Ruth, das will ich nochmal herausstellen, dann kommen wir schon in die Schlussgerade. Die kann aber sehr lang sein, so eine Schlussgerade. Das merken auch alle 400-Meter-Läufer, ja. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Hinten raus brechen sie alle ein, wenn sie überhaupt 300 Meter mitgekommen sind. Aber das ist noch ein anderes Thema. Gut, also ich will das nochmal herausstellen. Die Ruth hat eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Keine Kosten-Nutzen-Überlegung. Keine Vorteilsnahme. Sie hat auch nicht sagen können, ich habe ja das Buch Ruth schon gelesen, die Sache endet gut. Der reiche Boas mit seinen Ländereien, der wartet schon auf mich. Das wusste sie ja nicht. Das wusste sie ja nicht. Und trotzdem geht sie mit. Und schauen Sie, ich glaube, dass wir deswegen auch mit einer sogenannten Höllenpredigt, manche meinen ja, sie müssten den Leuten möglichst Angst machen. Ich war einmal in einer Gemeinde in Norddeutschland, da wurde unheimlich auf Bekehrung gedrängt. Unheimlich. Bekehr dich, bekehr dich. Und da haben sich 12, 13, 14, 15-Jährige bekehrt, aber auch aus Angst und unter dem ungeheuren Druck. Und da hatten die noch die Lehre, wer also sich einmal bekehrt hat, kann nicht verloren gehen. Das führte natürlich zu ganz schrägen Dingen. Aber eine Bekehrung aus Angst und aus Not kann nur ein Start sein. Ich mache das deutlich am verlorenen Sohn, der ja auch völlig herunterkommt im Land des Spaßes, alles verliert, das Vermögen des Vaters verprasst. Und bei den Schweinen sagte, wie gut haben's die Tagelöhner meines Vaters. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater sagen, ich habe vor dir und vom Himmel synonym vor Gott gesündigt. Da war seine Umkehr noch sehr geprägt. Ich habe was zu essen. Ich habe wieder ein Zuhause. Besser ein Tagelöhner bei meinem Vater, als hier Hunger zu leiden und bei den Schweinen zu leben. Aber wissen Sie, wo die eigentliche Bekehrung dieses verlorenen Sohnes, der ja dann wiedergefunden wurde, stattgefunden hat? Als der Vater, der von ferne Ausschau hielt, ihm entgegenlief, ihn umarmte, weinte, bringt das beste Gewand und Schuhe und wir feiern. So hat er sich den frommen Vater gar nicht vorgestellt und gekannt. Und da ist sein Wesen zerbrochen. Da ist er umgekehrt aus Liebe zu diesem Erbarmen und zum Herz des Vaters. Und das ist, was wir als Evangelium, als frohe Botschaft verkündigen dürfen. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte milde zur Buße leitet? An diesem Herz hat man wirklich seine Freude. Bei Ruth war das der Fall. Beim Mischvolk zum Beispiel im Exodus war das nicht so. Die haben gesagt, ja toll, super. Dieser Gott, der hat mal eben die mächtigen Götter Ägyptens platt gemacht. Der kann alles machen. Wenn wir mit diesem Volk ziehen, dann haben wir genug zu essen, haben wir Reichtum, Wohlstand, Sieg und Gesundheit. Und dann war das in der Wüste eben nicht immer so. Und da haben sie gesagt, so haben wir aber nicht gewettet. Und dann heißt ausdrücklich, so alte Luther-Übersetzung, das Mischvolk wurde lüstern. Wehe der Gemeinde, wo das Mischvolk das Sagen bekommt. Das ist jetzt im übertragenen Sinn. Deswegen halte ich persönlich auch gar nichts von demokratischen Entscheidungen in der Gemeinde. Da können Sie die ganze Bibel durchgehen. Die Masse will eigentlich nicht unbedingt den geistlichen Weg gehen. Aber bei Ruth war es anders. Obwohl es äußerlich bergab ging, ging sie mit. Sie hatte eine tiefe Sehnsucht. Salomo, der ja alles hatte, man muss sich vorstellen, Salomo war Milliardär, war ein Genie, war kreativ. Er sagt, ich habe alles, was mein Herz begehrte, ich habe mir Weinberge angelegt, ich habe Häuser, Paläste gebaut, ich habe Frauen über Frauen gehabt, alles, was mein Herz begehrte. Ich konnte mir alles leisten. Keiner konnte mir irgendetwas verwehren. Und dann schreibt er im dritten Kapitel, alles, das ist überhaupt der Tenor des Buches Prediger, das ist alles ein Haschen nach Wind. Ein sich im Kreis drehen. Und in Prediger 3, da kommt in verschiedenen Bildern, Pflanzen hat seine Zeit, Abreisen oder Ausreisen hat seine Zeit, Leben hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit, Bauen hat seine Zeit, Abreisen hat seine Zeit, lauter so. Es ist alles eitel, es ist alles leer unter der Sonne. Ohne Gott, sinnlos. Und dann kommt Prediger 3, Vers 11 und den hat die Ruth auch gepackt. Aber der Herr hat die Ewigkeit, wird meist übersetzt, in ihr Herz gelegt. Alle Menschen, eine tiefe Sehnsucht, da muss doch noch mehr sein. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und das von der Bestimmung des Menschen her, er ist, wie Nietzsche sagt, unheilbar religiös. Aber gemeint ist, er ist unheilbar in seinem Verlangen nach dem Schöpfer, nach Gott. Wahres Menschsein geht nur in der Beziehung mit ihm. Und aus der Beziehung mit ihm die Beziehung zu den anderen. Das ist erfülltes Menschsein. Der Herr hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also unter der Sonne ein Abmühen, ein Strampeln. Ohne Gewinn. Und dann plötzlich der Blick über der Sonne. Über der Sonne gibt's Hoffnung, da ist der Herr. Und das Schöne ist, dass uns ja das Johannesevangelium und andere Texte sagen, dass der, der vom über dem Himmel kommt, auf die Erde gekommen ist, um Hoffnung zu geben, um Leben zu geben. Deswegen sagt Jesus dreimal in Johannes 3 und in Johannes 8, ich bin von oben. Ich bin von oben. Und damit mit der Jesus-Beziehung und dem Eingehen auf den offenbaren Gott, auf den einen, der von oben gekommen ist und gesagt hat, wer mich hat, der hat das ewige Leben, gibt es für alles plötzlich einen Sinn. Es ist nicht sinnlos. Es ist nicht ein sich im Kreis drehen. Es ist nicht nur ein Haschen nach Wind. Und das ist so wunderbar. Ohne Gott wäre alles sinn- und hoffnungslos. Und mit ihm ist alles sinnvoll und zielvoll. Und das müsste dann ja auch in unserem Leben eine Konsequenz haben. Er ist nicht nur die Ewigkeit, nach der wir uns sehen, sondern er ist der Einzige, der unsere Stunden und Tage einen Sinn verleiht. Sie sagen, ich bin alt geworden, aber älter. Und je länger, je mehr denke ich, was soll das Ganze? Kennen Sie das auch? Was soll das Ganze? Ich möchte doch nicht einer Fata Morgana nachlaufen. Und da wird mir neu klar, es geht nur noch um eins, ihm entgegen. Ihm entgegen. Und da ist doch völlig wurscht, was du in dieser Welt bist oder nicht bist. Ist doch völlig egal. Da ist der Herr, der liebt dich, der sieht dich. Und er will, dass du dich genau in diesem kleinen Feld, unscheinbaren Feld, von dem niemand Notiz nimmt, dass du in seiner Spur gehst. Wer wusste denn schon in Israel von Ruth? Weiß gar nicht, ob das damals groß bekannt wurde. Erst im Nachhinein, wahrscheinlich hat ja der Samuel aufgeschrieben, wie es zu dieser Linie Davids gekommen ist. Aber Gott hat Geschichte mit ihr gemacht. Und werden wir oben auch erleben. Und deswegen, dass wir unsere Zeit zielorientiert, sinnvoll verbringen. Und dann darf aus dieser Zeit, die einfach so abläuft und diesem scheinbar sinnlosen Kreislauf, Qualitätszeit werden, Jesuszeit. Er macht den Unterschied. Und das geschieht durch Tschuwa. Und jetzt sind wir wirklich auf den letzten 10 Metern. Das Problem ist heute, dass sich unser Leben mit allem Möglichen füllt. Dallas Willard, ein amerikanischer Ausleger, sagt, es besteht die große Gefahr, dass wir so ein geschäftiges, überfülltes Leben führen, dass wir vergessen, wie es über der Sonne aussieht. Also nur von unter der Sonne geprägt sind. Und John Ortberg weist auf eine Studie von USA Today hin. Da haben sie also Leute befragt, was sie so alles für Pläne haben. Und also im Ergebnis kam raus, es müssen nicht Glaubensleute sein, aber dass der Tag, wenn das alles umgesetzt werden sollte, 35 Stunden haben müsste. So viel haben die Leute vor und planen sie. Und dann sagt er, kein Wunder, dass wir immer unruhig sind und jagen nach Wind. Ruth konzentrierte sich auf den einen und jagte ihm nach. Und das möchte ich ganz zum Schluss, wenn wir schon beim 400-Meter-Lauf sind, 2 Meter noch. Der Mensch ist ein Gefäß. Stellen Sie sich so eine große Glasvase vor. Und dann haben wir hier große Steine, wichtige Steine, Glauben, Gemeinschaft, Bibel, Gebet und diese Dinge. Und dann haben wir viele kleine Steine, Modelleisenbahn, Urlaub fahren, Garten schön machen und solche Dinge. Also keine Sünden. Ich rede jetzt hier nicht von Sünden. Die Steine muss man sowieso wegtun. So, und jetzt sagt Ortberg, und ich glaube, da hat er recht, dass unser Problem vielfach darin besteht, dass wir ganz viel von diesen kleinen Steinen in das Gefäß machen Also alles Mögliche machen wollen, was an für sich keine Sünde ist. Und dann wollen wir einen großen Stein reintun und stellen fest, da ist kein Platz mehr. Da ist kein Platz mehr. Mein Leben ist randvoll, übervoll mit anderen Dingen. Ich komme zum Eigentlichen nicht mehr. Naja, und die Lösung ist sehr einfach. Du musst erst die großen Steine in dein Gefäß tun. Und dann gibt es noch Platz für kleine Steine. Und das ist die richtige Reihenfolge. Das heißt übrigens Gott lieben. Gott an erste Stelle setzen. Und ein Freund von mir, der eine Gemeinde mitleitet, sagt immer, ihm fällt auf, wenn die Leute, die ja zum Teil ganz schön im Beruf auch angespannt und eingespannt sind, das Erste, was sie aus ihrem Leben streichen oder reduzieren, ist immer ein geistlicher Dienst. Das ist das Erste, bevor irgendwelche Hobbys oder irgendwas anderes zurückgefahren wird. Das Erste ist immer, ist mir gerade alles zu viel, das lasse ich. Die Gemeinde ist immer das Erste, was wegfällt. Und so dürfen wir wie Ruth grundsätzlich und immer wieder neu umkehren. Jesus freut sich, wenn wir zu ihm sagen, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Amen. Wir wollen beten. Und das ist so wunderbar, dass dieses Tor, diese Tür offen ist. Du weißt, wie oft auch ich früher daran vorbeigegangen bin und auch heute noch manchmal im Kleinen und Glück und Leben und Erfüllung überall suche, mich ganz viel mit den kleinen Steinen beschäftige und zu wenig Zeit für das Eigentliche nehme und dann doch unglücklich bin, nicht erfüllt. Und wir danken dir für deine göttliche Treue, für deine göttliche Geduld, für deinen Langmut, deine Milde, dass du Anlauf um Anlauf auf unser Herz nimmst, damit wir einen guten Weg gehen, einen erfüllten Jesusweg, einen Weg zu dir hin und mit dir. Und dass wir die Zeit, die knapp bemessene Zeit unseres irdischen Lebens nicht vertrödeln, sondern wirklich Qualitätszeit daraus wird, indem wir zu dir kommen und uns von dir prägen, von dir benützen lassen dürfen, wie es dir gefällt. Du bist ein herrlicher und ein wunderbarer Gott. Und dir ist wirklich niemand gleich. Es ist so, wie wir gesungen haben, wer ist ein Gott wie du? So preisen und loben wir dich, danken dir, dass Umkehr zu dir jederzeit möglich ist. Egal, was vorgefallen ist, egal, wo wir sind, egal in welchem Schmutz und in welchem Dreck, auch selbst verschuldet, deine Arme sind offen, wie die Arme des Vaters beim verlorenen Sohn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.